Ja, wir haben gerade eben vor diesem Instrumentalstück ein Lied gesungen, auf das ich gerne eingehen möchte. Es ist ja fast schon so etwas wie eine Tradition bei mir, zum musikalischen Gottesdienst eben entlang eines Liedes zu predigen. Wir haben schon zwei Lieder kennengelernt. Es kommt ein Schiff geladen. Das war vor einigen Jahren. Letzte Adventszeit macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und heute ist nun das nächste Lied dran. O Heiland, reiß die Himmel auf. Als wir im Bläserkreis darüber sprachen, was wir denn eigentlich in dieser Adventszeit so alles spielen könnten, machte unser Leiter, der Gerd Behnke, den Vorschlag, ja, wir könnten ja mal ein schönes Adventslied vorbereiten, wie zum Beispiel O Heiland, reiß die Himmel auf. Und ich muss gestehen, dass ich nicht so begeistert war, weil ich eigentlich lieber fröhliche Lieder mag, als so etwas getragene Lieder. Und ich wusste nun, O Heiland, reiß die Himmel auf. Das ist definitiv ein getragenes, manche würden vielleicht sagen, ein trauriges Lied. Aber ich habe darüber nachgedacht, was du mir gesagt hast, Gerhard, und habe mich mit diesem Lied beschäftigt und möchte heute etwas darüber erzählen. Manchmal ist es gut, nicht nur fröhlich immer drauf zu sein. Wir sind ja in der Adventszeit normalerweise fröhlich gestimmt und wie Rainer schon sagte, tut die Wirtschaft ein Übriges, um uns in eine fröhliche Stimmung zu versetzen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Portemonnaie aufgeht, wenn die Stimmung entsprechend ist. Das will ich gar nicht verkennen. Aber wir sind natürlich auch viel lieber gut drauf als schlecht drauf. Möge diese Adventszeit eine Zeit sein, in der wir gut drauf sind. Und jeder Tag wird immer noch besser als der, der davor ist, oder? O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tür und Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Dieses Lied ist, wie viele Lieder, eigentlich ein Gebet mit Noten dran. Eigentlich ein Gebet. Wie gut, wenn wir das bewusst singen, weil wir ja in so einem Lied jemanden ansprechen. Wie wäre das, wenn uns jemand zwar anspricht mit Worten, aber mit den Gedanken ganz woanders ist? Ein Gebet. Wir rufen den Heiland an. O Heiland, gemeint ist Jesus und wir nennen ihn den Heiland in diesem Lied. Das bedeutet der Heilmacher des Lebens. Unser Leben soll heil werden. Das setzt aber voraus, dass es kaputt ist. Und deswegen ist dieses Lied ein getragenes Lied. Da ist eine Spannung drin. Sollen wir diese Spannung aushalten, die uns fast zerreißt? Ich meine, es ist gut, Spannung auch aushalten zu können. Denken wir an einen Bogen. Wenn der keine Spannung hat, wenn der immer locker drauf ist, dann kann man auch keine Pfeile verschießen. Dann entwickelt sich da auch keine Kraft. Dann bewirkt er auch nichts. Es ist manchmal gut, Spannung auszuhalten und auch eine Zeit der Verzweiflung auszuhalten. Wir rufen den Heiland an, Jesus, der unser Leben heil macht, und fragen uns gleichzeitig, warum ist das eigentlich ein Adventslied? Da kommt ja kein Schnee drin vor und kommt auch kein Weihnachtsmann drin vor, keine Krippe kommt da drin vor. Warum ist es ein Adventslied? Weil eben diese unglaubliche Spannung da drin ist. Und diese Spannung ist typisch für die Adventszeit. Vielleicht sollten wir nicht von Adventsstimmung sprechen, sondern von Adventsspannung. Wir sitzen hier unten auf der Erde und er, der Heilmacher des Lebens, ist oben im Himmel. Dass das nicht wörtlich zu verstehen ist, hier unten, er oben, als ob er in irgendeiner Wolke thront, das war schon bei der Abfassung dieses Liedes natürlich klar. Gemeint ist, er, der richtig frei machen kann uns hier, er befindet sich in der unsichtbaren und uns unzugänglichen Welt Gottes. Da kommen wir nicht hin. Das können wir mit unseren natürlichen Sinnen nicht wahrnehmen. Da haben wir auch keinen Zugang dazu. Und ihn quält dieser Abstand. Da ist eine Mauer zwischen den beiden Welten, ein fest verriegeltes Tor, Und der Heiland wird angerufen. Wir können diese Mauer nicht durchbrechen. Wir können es nicht. Wir wollten es gerne. Aber du kannst es. Durchbrich doch diese Mauer. Lass uns hier nicht allein. Und so heißt Advent, den Heiland herbeisehen. Und so passt dieses Lied sehr, sehr gut in diese Adventzeit hinein. Das Lied wurde übrigens von Friedrich Spee gedichtet. Er lebte von 1591 bis 1635. Friedrich Spee lebte in einer unglaublich harten und traurigen Zeit. Er war ein Jesuit, war in einem frommen katholischen Elternhaus aufgewachsen. Er war also ein Theologieprofessor und gleichzeitig ein Seelsorger. Und er hatte so ziemlich den schlimmsten Dienst, den ein Seelsorger haben konnte. Er musste nämlich Frauen, die der Hexerei überführt wurden, als Beichtvater auf ihren letzten Gang vorbereiten, bevor sie verbrannt wurden. Und er stellte fest in den Gesprächen mit diesen Frauen, dass sie vollkommen unschuldig waren. Sie waren irgendwie auffällig gewesen. Man hatte sie denunziert, falsche Angaben wurden gemacht und sie mussten sterben. Und das Furchtbare und Schlimme im Namen der Religion. Und das zerriss ihn förmlich. Er wurde ein Kritiker der Hexenprozesse und er schrieb ein geschichtemachendes Werk gegen die Hexenprozesse. Er wurde auch ein Kirchenlieddichter und hat unter anderem dieses Lied hier gedichtet, das so richtig in die Adventszeit passt, das aber eigentlich Bestandteil eines Glaubenskurses einmal gewesen ist am Anfang. So hat er es eigentlich intendiert. Er wollte, dass dieses Lied ein Teil eines Glaubenskurses wird. Im selben Jahr wie Macht hoch die Tür, die Turm macht weit, entstand also das Lied, das wir gerade miteinander gesungen haben, 1623. Das Lied Macht hoch die Tür, die Turm macht weit ist ein fröhliches Lied. Eine Kapelle wurde eingeweiht, das war der Anlass. Aber dies hier eben ein trauriges Lied. Es ist die Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland. Evangelische kämpfen im Namen der Religion gegen Katholiken im Namen der Religion. Kampf mit äußerster Brutalität und Menschenverachtung. Der schlimmste Krieg, den unser Land je erlebt hat, inklusive des Zweiten Weltkrieges. Ein Krieg, dem etwa 40% der Bevölkerung zum Opfer fiel. Spee, das fällt mir hier auf bei diesem Lied, ist nicht so sehr Verkündiger, der den Menschen von außen etwas zuruft, sondern er ist mir ein Bruder. Er verfasst diesen Schrei nach dem Heiland, nach dem Himmel. O Heiland, reiß die Himmel auf. Und dieses Lied lässt die Not der Menschen ahnen. Und Spee, er stellt sich an die Seite der Notleidenden, die diese unglaubliche Spannung aushalten müssen. Und er leiht ihnen ihre Stimme. Er nimmt ihre Klage auf. Was ist es, was sie klagen lässt? Kann es sein, dass der eigentliche Grund, warum sie klagen, der verschlossene Himmel ist? Da gibt es Krieg, da gibt es Teuerung, Hunger und Krankheit, aber eigentlich der verschlossene Himmel. Spee schöpft aus der Bibel, aus dem Alten Testament und er lässt sich von dem alten Propheten Jesaja anregen, der ausruft, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest hinab. Jesaja 63, Vers 19, wenige Sätze nach dem Wort, das Rainer uns vorhin zugerufen hat. Ach, ein Schrei, der von Herzen kommt. Jesaja sagt es ja, der verschlossene Himmel, das ist die eigentliche Not der Menschen. Wer dazu verdammt ist, unter einem verschlossenen Himmel zu leben, dem kann es nicht gut gehen. Das ist wie Winter ohne Weihnachten. Als die ersten Menschen sich dazu entschieden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, da fiel die Tür zum Himmel ins Schloss. Und seitdem ist sie so fest verrammelt. Die ersten Menschen wollten gottlos sein und mussten dann gottlos leben. Damals, als die Tür zum Himmel hinter Adam und Eva zuschnappte, wurde Gott für sie unsichtbar. Aber der Himmel, er blieb nicht für immer verschlossen. Die zweite Strophe haben wir miteinander nicht gesungen. Jetzt ist mir nicht ganz klar, ich muss gestehen, ich habe nicht in unser Feiern und Loben reingeguckt. War das Absicht, dass diese Strophe gefehlt hat oder war die eben nicht hervorgelegen? Hat nicht vorgelegen, gut. Also ich gehe nach dem evangelischen Gesangbuch hier vor, da ist sie drin, diese Strophe. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ, ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. In Strophe 2 wird nicht der Heiland angerufen, sondern Gott, der Schöpfer. Und es sieht auf den ersten Blick aus wie die Bitte um Regen. Eigentlich ungewöhnlich so für die Adventszeit, da bittet man eigentlich nicht um Regen, sondern mehr um weiße Pracht. Aber das, irgendwie trifft es das nicht so ganz. Die Alten dachten, wenn es regnet, öffnet sich der Himmel, da öffnet der Himmel seine Tore. Und manchmal drücken wir das heute noch so aus, der Himmel hat seine Tore geöffnet und es hat geregnet. Aber dies ist wohl ein besonderer Regen. Anders als jeder andere Regen, anders als der Schnee. Regen bringt Leben, Wasser ist das Lebenselement für die Natur. Und Spee bekennt, Jesus ist das Lebenselement und den muss es regnen. Den muss es regnen. Er ist das Wasser des Lebens. Den brauchen wir mehr als Xbox oder Nintendo, weiß nicht, was es so gibt. Er ist das Lebenselement. Der König über Jakobs Haus, das ist er, Jesus Christus. Er soll herabregnen. Advent heißt, wir warten auf diesen ganz besonderen Regen, dass der Himmel endlich seine Tore öffnet, dass Jesus, das Wasser des Lebens, bei uns sein darf. Dann ist wirklich Weihnachten. In Strophe 3, auch das fehlte bei dem Lied, was wir gerade eben gesungen haben. O Erd, schlag aus, o Erd, das Berg und Tal grün, alles wert. O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erden spring. Ja, das ist natürlich klar, es wird ja auch nicht in die Adventszeit passen mit grün und so. Außer dem Tannenbaum ist da nicht viel Grünes. Der König über Jakobs Haus, der scheint hier angekommen zu sein. Der ist da. Aber bei ihm ist es wie mit dem Regen. Der Regen nützt einmal gar nichts. Wenn der Regen nicht aufgenommen wird von der Erde und gehalten wird, dann kann er seine Wirkung nicht entfalten. Spee ruft hier also nicht Gott an, sondern er ruft die Erde an. Er ruft die Menschen an, seine Zeitgenossen. Jesus ist längst gekommen, vor 1600 Jahren damals, heute schon 2000 Jahren. Und nun ist es an der Erde, an den Menschen, ihn zum Zuge kommen zu lassen. Die Erde kann und soll grünen, sie soll Frucht hervorbringen. Und zwar Berg und Tal soll grünen, die großen Herren, die Berge, aber auch die Täler, die kleinen Häusler in den Dörfern. Einerseits lebte Spee in einer sehr religiösen Welt, viel, viel religiöser als wir. Alles war Religion. Aber andererseits eine Zeit, in der man Fragen des Glaubens mit der Waffe zu klären glaubte. Eine Zeit, in der unschuldige Frauen als Hexen verbrannt wurden. Eine öde Zeit, eine Zeit der Wüste, wo gar nichts grünte. Und er ruft es auch uns zu. Lassen wir es nicht zu, dass Weihnachten einfach so an uns vorbeigeht. Dass Jesus zwar geboren wird, irgendwann, vor langer Zeit und irgendwo in Bethlehem, aber nicht in unserem Herzen. Hier will er ankommen. Hier will er etwas hervorbringen an Grünem, an Leben. Die nächsten Strophen rufen wieder Jesus an. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt. Ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonne, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonne, geh auf, und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Sein Wesen wird entfaltet. Wie ist er, auf den wir warten, auf den wir so große Hoffnung setzen? Wer ist er? Er ist der Trost der ganzen Welt. Bist du traurig? Gibt es irgendwas, was dein Herz quält? Hier ist Trost. Ein Trost, der besser ist als alle gute Laune und alle positiven Gedanken, die wir uns machen. Würden wir sagen können, er ist mein Trost? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann dürfen wir es so zum Ausdruck bringen in einem Gebet. Sei du mein Trost. Sei meine Hoffnung. Er ist die Sonne, Spender des Lichts. Brauchen wir Orientierung? Hier ist Jesus. Besser als jeder Kompass, besser als jedes GPS. Im Anschauen der Krippe darf es hell werden in ihrem Leben. In der letzten Strophe aus der Feder Spes fasst er noch einmal die ganze Misere des Lebens unter dem verschlossenen Himmel zusammen. Hier leiden wir die größte Not. Vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führe uns mit starker Hand vom Elend zum Vaterland. Es gab viel, viel Not zu seiner Zeit, aber es gibt auch heute viel, viel Not. Das will ich keinem einreden, aber es liegt auf der Hand. Pest und TB haben wir besiegt. Mangelernährung, ich schaue in die Runde, gibt es bei uns nicht. Wir haben eine viel höhere Lebenserwartung, viel höhere Lebensqualität. Aber jedes Mal, wenn wir eine Not beseitigt haben, tauchen neue Nöte auf. Die Erde bleibt ein Jammertal. Wir werden nie fertig. Es ist eine mühsame Sisyphusarbeit, die nie von Erfolg gekrönt sein wird. Immer wieder gibt es Rückschläge. Und dann bleibt da noch der Ewigtod, von dem er hier spricht. Es gibt eine Hölle. Der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Der Mensch möchte gottlos sein. Er darf gottlos sein. Und er bekommt, was er haben will. Er ist gottlos. Und zwar auf ewig. Es braucht nicht so sein. Gott ist da. Er ist ganz nah. Er ist immer in Rufweite. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden, bezeugt die Bibel. Dreimal. Zweimal im Alten Testament, einmal im Neuen Testament. Tun Sie es auch. Das Lied bleibt am Schluss offen. Wie geht es aus? Fragezeichen. Das hat man immer als einen Mangel empfunden, dass dieses Lied so seltsam offen zu Ende geht. Moment, sagen Sie, aber wir haben doch gerade erst noch so einen anderen Vers miteinander gesungen. Ja, richtig. Aber der war nicht von Spee. Der war von einem Zeitgenossen, der 8 Jahre später zu Feder griff, weil er das nicht mehr aushielt. Der Spee hat uns ein Lied hinterlassen, der geht so seltsam fragezeichenmäßig zu Ende. Der offene Himmel. Wenn der Himmel aufgerissen wird, ja, so dichte man, also jemand, einige Jahre später, da haben wir es, Gregor Korner, da wollen wir all danken dir, unserem Erlöser für und für. Da wollen wir all loben dich, zu aller Zeit und ewiglich. Jawohl, so soll es sein. Wenn der Himmel aufgerissen wird, sagt Jesaja, dann hören wir, was kein Ohr gehört hat. Und wir sehen, was kein Auge gesehen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Wir werden dann unter einem offenen Himmel leben können. Wie ist das? Unter einem offenen Himmel leben können. Das heißt, wir leben mit Jesus und Jesus lebt in uns. Und deshalb zitiert Paulus Jahrhunderte später diesen Vers aus dem Jesaja am Anfang seines ersten Korintherbriefs, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das klingt nach Adventskalender, oder? Der mit den Türen. Habt ihr so einen zu Hause? Vielleicht für die Kinder? Vielleicht für euch selbst auch? Wenn man eine Tür aufmacht, kann man sehen, was noch nie vorher ein Mensch gesehen hat. Wird ja in der Fabrik vom Automaten gemacht. Ich möchte das gerne auf meinen Alltag beziehen. Der wird unter dem offenen Himmel zu einem Adventskalender. Morgens mache ich ein Türchen auf. Ich kann gespannt sein, was Jesus mir hineingepackt hat für diesen Tag und was ich so auspacken darf. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Mit Liebe mache ich das Türchen auf. Und ich werde sehr überrascht sein manche Tage. Ich möchte es auch auf unsere Zukunft beziehen. Unter dem offenen Himmel leben bedeutet, in der gespannten Erwartung auf Gottes Adventskalender leben. Wir werden sehen, was keiner vorher erlebt hat. Alle Erwartungen werden übertroffen werden. All unsere Vermutungen werden uns wie dummes Geschwätz vorkommen, wenn wir es erleben werden, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin kann ich immer um den offenen Himmel bitten. Um den offenen Himmel bitten bei einer Sitzung. Um den offenen Himmel bitten bei einzelnen Gesprächen mit Menschen. Um den offenen Himmel bitten bei dem, was ich gerade so vorhabe. Es geht darum, dass Gott sich täglich offenbart. Dass er sich seinen Weg dahin sucht, wo er am nötigsten ist und es Weihnachten wird für uns. Genauso kann ich jeden Tag für andere beten übrigens auch. Ach, Herr, öffne den Himmel über ihn. Öffne die Herzen. Verändere die Situation. Lass sie deine Kraft erfahren. Sogar am Ende meines Lebens kann ich unter dem offenen Himmel leben. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Er war ein großes Vorbild für viele damals, vor 2000 Jahren. Er hatte nur noch wenige Augenblicke zu leben und er wusste es. Und da sagt er, Stephanus, zu denen, die mit Steinbrocken gerade dabei sind, seinen Schädel zu zertrümmern, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Jesus ist schon aufgestanden und will ihm schon entgegengehen und er darf das sehen. Er darf selbst in dieser Situation unter einem offenen Himmel leben. Und dann stirbt Stephanus und er geht in den offenen Himmel hinein. O Heiland, reißt die Himmel auf. Wir hörten vom verschlossenen Himmel, von dem aufgerissenen Himmel und vom offenen Himmel. Der Jesuitenpater Friedrich Spee lebte unter dem offenen Himmel, litt aber darunter, dass seine Generation das nicht tat. Er kritisierte die Inquisition, vor allen Dingen wegen der Hexprozesse, das tausendfache Unrecht. Und man hat ein Attentat auf ihn verübt. Schwer verletzt, aber er lebte unter dem offenen Himmel. Später haben sie ihn als Theologieprofessor rausgeworfen, weil ihnen nicht passte, was er sagte. Aber er lebte unter einem offenen Himmel. Am Ende, mit 44 Jahren, pflegte er in Trier pestkranke Soldaten. Er steckte sich an und er starb. Und er starb unter einem offenen Himmel. Lasst uns auch unter einem offenen Himmel leben. Amen.